Servus zusammen, welcome back to Open Court, den Podcast der FC Bayern Basketballer. Jens, wie geht's dir denn heute nach so einem schönen Wochenende?
Heute geht's gut. Ich bin schon ein bisschen gespannt auf das Spiel gegen Arsenal. Rückspiel, Champions League. Ich habe Karten, du auch?
Nee, ich schaue mir sowas gerne vorm Fernseher an. Aber du sagst es, im Fußball, die Jungs in der Champions League. Wir mit einer ganz besonderen Woche, muss man sagen, wir spielen die erste Woche der Podcast ohne einem Euroleague-Spiel.
Wie fühlt sich das überhaupt an?
Ja, da muss man sich was einfallen lassen. Aber genau das sind die Themen, die wir heute ein bisschen besprechen wollen mit unseren beiden Gästen. Es gibt ja sonst, also neben der Euroleague, dann auch noch viel, viel zu tun. Die Jungs bereiten sich auf die BBL-Playoffs vor. In gut 5 Wochen fangen die an. Das große Ziel ist es natürlich, deutscher Meister zu werden. Herbert Heine hat es in der letzten Woche gesagt, es ist fast schon Pflicht, damit es eine erfolgreiche Saison wird. Aber jetzt zu unseren Gästen. Jens, du darfst den ersten Gast vorstellen.
Ja, ein gutes Jahrzehnt Profi, Nationalspieler, 116 BBL-Spiele für die Bayern, schaut aus Barcelona auf den Basketball und ist ein exzellenter Verteidiger in einer 2-3-Zonenverteidigung in der Ü35. Herzlich willkommen, Jan Jagler.
Ja, hi.
Jan, servus. Zum anderen, ich weiß nicht, ob er ein exzellenter Verteidiger ist oder war. Ich glaube, ein bisschen Basketball steckt schon auch in ihm. Er moderiert natürlich, oder er hat moderiert die Night of the Legends. Insofern ist er fast schon auch eine Legende. Er ist natürlich tief im Basketballgeschehen drin. Magenta Sport, Euroleague, das sind seine Themen. Insofern freuen wir uns, dass Tobi Warnschaffe dabei ist. Die sind beide nicht live vor Ort, sondern die sind zugeschaltet. Also erstmal dickes Servus.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße in die Runde. Und ich glaube, das Einzige, was ich kann beim Basketball, ist wirklich verteidigen. Ich treffe keine Würfe und insofern geht es nur über die Hustle-Plays bei mir.
Ballverteidiger oder eher Halbzeitverteidiger? Weil wir bräuchten nochmal so einen Großen, der in der Zone steht und Dinge schwierig mache in der Ü35?
Jens, du sagst mir einmal, was ich machen soll. Und ich liefere ab. Ich stehe unterm Korb. Ich bin der Wühler und versuche mir ein paar Rebounds zu holen und zu blocken.
Dienstag 20 Uhr BMW Park. Einladung steht.
Aber lass uns doch mal bei dem Thema bleiben. Also du kommst aus dem Basketball oder bist du wie jeder hier bei uns im Lande auch mal durchs Fußball, übers Basketball dann hingekommen? Wie sieht es aus bei dir?
Nee, ich komme aus dem Fußball, wie 80 Millionen Deutsche, glaube ich auch. Habe immer Fußball gespielt, seitdem ich 4 bin. Und dann fing das irgendwann bei mir mit dem Basketball an, so mit, ich würde sagen, 12, 13. Ich habe einen guten Freund gehabt, der bei den BCJ Tigers gespielt hat, der komplett infiziert war, basketballmäßig in Hamburg. Und der hat mich dann mit auf den Freiplatz genommen. Und so ging es eigentlich bei mir los, ja, unter 90er Jahre. NBA, MJ, ja, irgendwie so Basketball-Virus hat dann auch mich gepackt, aber ich habe jetzt nie im Verein gespielt. Also ich war mal ein paar Wochen im Verein, aber das war nicht so gut. Und man findet mich seitdem immer nur oder wenn auf den Freiplätzen. Und genau, aber hab seitdem ich ja so 12, 13, 14 bin, die Liebe zum Basketball gefunden, auf jeden Fall.
Ja, ist auch gut so. Also Basketball, wenn man da einmal infiziert ist, dann bleibt man auch hängen und Gott sei Dank bist du es auch geblieben. Ich habe gehört, deine Trainingsbeteiligung bei eurer Freizeitmannschaft ist nicht so hoch, aber das kann ja noch werden, der Sommer kommt. Geh da ab und zu mal vorbei, das tut Körper und Geist auf jeden Fall sehr gut. Janni, bei dir sieht es ein bisschen anders aus, du sitzt gerade in Barcelona, also du hast eine gute Farbe im Gesicht, das kann man schon gut erkennen. Aber jetzt lass mal auch ein bisschen über das Thema hier bei uns in München sprechen. Du selber bist ja Profi gewesen, hast sehr viele internationale Spiele auch gespielt. Jetzt endet die internationale Saison quasi für die Münchner. Was passiert da in einem Team? Das ist natürlich dann, das sind längere Wochen, ja, du bereitest dich jetzt quasi fast eine Woche auf ein Spiel zu. Aus deiner Erfahrung, erzähl mal, hol uns da mal ein bisschen ab, was mit so einer Mannschaft passiert.
Ja, ich glaube, das ist immer eine schwierige Situation, weil du ja eigentlich das ganze Jahr über so ein bisschen dahin gearbeitet hast. Ne? Du unterschreibst ja meistens auch bei Mannschaften mit dem Hintergrund, international zu spielen. Und ich sag mal, in unserer Zeit ging die Euroleague ja auch gerne in der Gruppenphase schon mal, weiß ich nicht, im Dezember auch zu Ende. Und dann war natürlich so eine Situation super schwer. Wenn du dann irgendwie gesehen hast, jetzt habe ich die nächsten 6 Monate oder so, wo ich jetzt nur einmal die Woche spiele, das ist schon hart. Also als Spieler habe ich immer gesagt, ich spiele natürlich lieber, als dass ich trainiere. Und ich glaube, das geht den meisten Jungs so. Ne? Das Spielen macht natürlich deutlich mehr Spaß, als Training zu haben. Und ich glaube, jetzt ist natürlich das Fingerspitzengefühl eines Trainers absolut gefragt. Also wie bereite ich jetzt meine Mannschaft darauf vor, nur dieses eine Spiel zu haben? Es gibt dann einige, die fangen einfach an, wie Verrückte zu trainieren, weil sie sagen, naja, ich kann ja bis Mittwoch die Jungs irgendwie einfach nur Liniensprints laufen lassen, damit sie dann fit sind. Dann, glaube ich, ist das aber so, dass die Jungs dann irgendwann gar keine Lust mehr haben. Oder du findest halt irgendwie eine Balance, ne? Dass du sagst, vielleicht einen extra freien Tag oder irgendwie musst du die jetzt deutlich mehr irgendwie bei Laune halten. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für jeden Trainer. Und ja, als Spieler, wie gesagt, ist das auf jeden Fall erstmal blöd. Aber dann kommt es natürlich darauf an, wie man sich als Team und gerade so dann wieder neu findet, um eine neue, ja, auch wirklich so einen neuen Tagesablauf, einen neuen Wochenablauf einfach dann drin zu haben.
Jan, das ist ja häufig auch so, dass es insbesondere die internationalen Spieler, die kommen ja für die Euroleague und du warst in Teams auch dabei, wo du als deutscher Spieler die, ich möchte nicht sagen, überreden musstest, aber du musstest auf jeden Fall den Leuten sagen, hey, das ist super wichtig für uns. Wie gelingt einem sowas?
Ja, du sprichst es an. Ich glaube, die internationalen Spieler kommen natürlich vor allen Dingen wegen den großen Spielen, internationalen Spielen und die Identität mit dem, was so in der Bundesliga passiert, ist natürlich meistens nicht so hoch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ein Pablo Laso jetzt, weiß ich nicht, die Mannschaften kannte, die so im unteren BBL-Viertel spielen. Ne? Das ist sicherlich für ihn auch was Neues, sich jetzt darauf einzustellen und für die anderen auch. Und ja, als Spieler muss man eben diese Identität zum Verein irgendwann finden auch. Ne? Und das ist ja das, was ich glaube auch so für mich als Journeyman, der viel unterwegs war, immer so ein bisschen schwieriger war, ne? Dass man dann wirklich diese Vereinsfarben einfach hochhalten wollte und am Ende für alles gekämpft hat, für diesen Verein auch, ne, der dann auch landesweit vielleicht nochmal natürlich eine andere Blickbrille drauf hatte. Und die Jungs, die lokalen Jungs, nenne ich sie jetzt mal, ne, die haben natürlich da nochmal eine ganz andere, auch ein anderes Herzblut dahinter, wenn die solche Spiele spielen. Und das muss man denen ja, von außerhalb kommenden wirklich beibringen und denen auch sagen, ey, das ist jetzt wichtig. Und klar, so eine Mannschaft wie Bayern, die spielt am Ende um Titel und die Jungs wollen auch Titel zählen und ich sage immer, Steffen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, das ist so eine der wichtigen Dinge, die hängen geblieben ist aus meiner Karriere, sind halt die Titel. Ne? Das ist so das, was, wenn man zurückblickt, das sind die Leute, die man kennengelernt hat und das sind die Titel, die man gewonnen hat und von daher, da steht noch ein Titel an und das ist halt das, wo man jetzt drauf hinarbeiten muss und da muss es dann egal sein, wer da im Weg steht, ob das jetzt, wie gesagt, eine kleinere Mannschaft ist oder eben dann doch eine größere wie Alba oder sowas.
Wann und wo ist dir das persönlich am ehesten gelungen? Badalona? Als Legionär, in Anführungszeichen?
Ja, ich war jemand, der sich immer versucht hat, sehr schnell mit der Kultur zu identifizieren. Ja, also egal, ob das in Spanien war oder auch, ich kann mich an die Türkei erinnern, einfach auch, ich wollte irgendwie in der Welt leben, in der die anderen leben. Ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich irgendwie hinten im Bus gesessen habe und mit Spaniern irgendwelche spanischen Kartenspiele gespielt habe, ja, die komplett anders aussehen, die haben kein Kreuz, Pik, Herz, Karo, sondern die haben dann irgendwie Goldmünzen und weiß ich nicht, Keulen und weiß ich nicht, was da alles drauf ist. Und dann spielst du mit denen irgend so ein Spiel, ja, und du sprichst noch gar kein Spanisch und die versuchen dir das irgendwie so beizubringen. Und von daher, ich war immer jemand, der versucht hat, da sehr schnell drin zu sein und habe auch mich versucht, schon auch damit zu identifizieren. Also klar, in Barcelona hat das gut funktioniert, aber ich erinnere mich auch an Zeiten in der Türkei mit Türk Telekom, wo wir national wirklich hervorragend Basketball gespielt haben und das als Team sehr schnell umgesetzt haben, dass wir auch da immer einen großen Fokus hatten.
Ja, ich glaube, du hast es auch angesprochen, es ist ganz wichtig, dass man da als Mannschaft zusammenbleibt, dass der Frust nicht zu groß wird, aber es ist auch Mitte Mai, also insofern ist es nicht mehr so lange hin bis zu den Playoffs. Ich glaube, es ist auch eine gute Zeitspanne, wo die Jungs auch mal ein bisschen regenerieren können. Das haben die in den letzten Wochen und Monaten sehr wenig getan. Vor allem, wir kommen dann später nochmal auf die Verletzungen drauf zurück. Aber Tobi, du warst häufig immer im BMW-Park, hast die Euroleague-Spiele natürlich auch verfolgt. Marco Pesic hat es angesprochen, es war die Saison der verpassten Chancen in der Euroleague. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich hätte natürlich auch gerne dieses Zitat genutzt, wenn Bayer da Ärger gekriegt hätte, glaube ich, von Marco, weil er hat ja tatsächlich auch ein paar Mal bei uns gesagt und ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Spiele es waren, aber ich glaube, es waren 10 Spiele, die man so um die 10 Spiele, die man wirklich auch knapp verloren hat. Und ja, dann hätte es auch anders aussehen können. Ne? Das ist allerdings so ein Konjunktiv. Ich glaube, man hat es verpasst, in einigen Spielen in den letzten Minuten die Saison in eine andere Richtung zu drehen. Und klar, am Ende ist man bei einer Bilanz eben von diesen 13 Siegen 13-21. Und das ist dann, glaube ich, zu wenig auch mit dem Anspruch, den die Bayern jetzt hatten in dieser Saison, trotz des Umbruches. Aber ich glaube, wir haben trotzdem auch gute Spiele gesehen. Und Steffen, du sagst es, ich war ja im BMW-Park. Die Stimmung war wirklich fantastisch, sehr oft. Also die Mannschaft hat es, glaube ich, geschafft, auch über das Publikum anzuzünden. In München ist, glaube ich, ein bisschen was passiert. Es war oft ausverkauft, ich glaube 13 von 17 Spielen im BMW-Park. Und das ist auf jeden Fall was hängen bleibt und auch mir hängen bleibt jetzt bei den Spielen, die ich im BMW-Park gesehen habe. Dass die Mannschaft das auch mit ihrer Art und Weise eben zu kämpfen und Charakter zu zeigen geschafft hat, das Publikum oft auf ihre Seite zu ziehen.
Ja, du hast es angesprochen, du hast eine geile Stimmung, die Leute stehen hinter dieser Mannschaft. Ich glaube, die Leute haben auch verstanden, wie schwer es ist, in Europa solche Spiele zu gewinnen, dann auch im Endeffekt. Da muss schon dann auch alles stimmen. Aber gibt es aus deiner Sicht so einen entscheidenden Schlüssel, woran es hakt, nicht in den Playoffs zu spielen? Also ist es keine Ahnung, haben wir keine guten Werfer, ist es der Point Guard, haben wir keinen Big Man? Was ist der Unterschied zu den Top-Teams aus deiner Sicht?
Das Geld. Also ja, also das ist auf jeden Fall natürlich, glaube ich, ein Grund, das Budget. Wir haben oft drüber geredet, auch bei uns jetzt bei Magenta, das hat sich so ein bisschen durch die Saison natürlich gezogen. Ja, was heißt das Experiment? Aber man ist mit Bolmaro und Francisco halt einfach ja mit einer jungen Guard-Rotation in die Saison gegangen. Wenig Erfahrung, auch sag mal, Verantwortung zu übernehmen oder zu tragen bei den beiden. Sie haben es ja teilweise auch gut gemacht, aber ich glaube, das könnte ein Grund gewesen sein, generell so die Erfahrung. Ich glaube, nicht alle haben Euroleague gespielt vorher. Und das ist, glaube ich, schon dann natürlich einfach auch ein Grund oder kann auf jeden Fall ein Grund sein. Dann ja, gab es natürlich Verletzungen. Andy Obst ist jetzt auch schon länger raus, ne, in der entscheidenden Saisonphase nicht dabei gewesen. Devin Booker hatte mal so eine Phase, ja, wann war das? So, ja, Ende Januar, Februar, wo er nicht dabei war. Jetzt zuletzt ja auch nicht dabei gewesen. Dann ist Francisco mal heiß gelaufen und war so ein bisschen der Go-To-Guy. Dann war der krank, ne, wo du auch so Do-or-Die-Spieler hattest. Lucic natürlich, wann kam der zurück? Im Dezember, glaube ich, ist er eingestiegen in die Euroleague. Ne? Das ist, das hat Lasso ja auch nochmal gesagt, dass dir quasi auch so ein Veteran oder so ein Cornerstone mit seiner Stabilität und seiner Erfahrung, dass der einfach auch gefehlt hat, weil klar, es war ein Umbruch, ne? Neuer Coach, neue Spieler, das braucht seine Zeit und da wäre, glaube ich, ein Lucic elementar gewesen, gerade so in den ersten Monaten, ne? Wo sich so eine Mannschaft findet. Also es gibt auf jeden Fall Gründe, die dafür gesorgt haben, dass die Bayern es jetzt eben nicht geschafft haben.
Ich gebe da mal ein paar Zahlen dazu. Also wir hatten ja insgesamt 34 Spiele und von den 34 Spielen waren 18 Spiele eng. Das bedeutet innerhalb von den letzten 4 Minuten Two-Possession-Game. Und da wurden insgesamt 1 Punkt mehr sogar erzielt als der Gegner. Am Ende sprangen trotzdem nur 7 Siege, 11 Niederlagen raus, diese Bilanz. Jan, ich habe gestern und ich habe letzte Woche Panathinaikos gegen Alba Berlin gesehen und auch gegen uns haben die dann nochmal so einen Extragang gehabt und haben dann richtig aufgedreht. Wie ist das zu erklären?
Ja, ich glaube, das hat was mit Entscheidungsfindung zu tun auf dem Feld. Ne? Also ich glaube, dass Spieler, gerade wenn das Spiel enger wird, dann musst du noch klarere Entscheidungen treffen. Dann musst du wissen, wie du agieren musst. Dann musst du wissen, welche Würfe gute Würfe sind. Da muss dir klar sein, welche Würfe du auch haben willst als Team. Und das muss ich sagen, habe ich bei Bayern, klar, Tobi spricht es an, da fehlt Erfahrung. Auch ein Carson Edwards hat ja im letzten Jahr eigentlich nur auf der Bank gesessen bei Fenerbahce. Ne? Also du hast viele in wichtigen Positionen, gerade in Positionen, wo viel Entscheidung getroffen wird, die Erfahrung noch nicht haben und auch über die Saison über nicht so viel besser geworden sind, wie man sich, glaube ich, das vielleicht auch erhofft hat. Also von daher glaube ich schon, dass das am Ende ein Entscheidungsfindungsprozess ist. Ne? Also in diesen Phasen, wo es eng wird, wo gute Mannschaften einfach dann, man sagt es immer oder auch die Kommentatoren sagen immer, die schalten jetzt einen Gang höher, Der Gang höher ist aber meistens einfach, die Konzentration wird noch ein bisschen besser. Du bist noch ein bisschen klar in deinen Entscheidungen. Du gehst an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger Risiko und du hast einen besseren Plan dafür, welche Würfe du in welcher Situation haben willst. Und ich glaube, das ist das, was die richtig guten Mannschaften von den guten Mannschaften unterscheidet. Und ich würde auch sagen, dass das eins der Probleme der Bayern in diesem Jahr war, wo sie ja, das nicht hinbekommen haben, dann auch zum Ende der Saison. Klar, Gründe gibt es dafür eine ganze Menge. Tobi hat sie gerade aufgezählt, da müssen wir nicht nochmal von vorne anfangen. Aber ich denke, das ist so am Ende das, was den Unterschied macht bei diesen knappen Spielen auch.
Ja, ich glaube, dass... Ach, sorry, Steffen. Ja, das sagt dann auch die Statistik. Ne? Du hast, glaube ich, keinen Sieg gegen eine Top-7-Mannschaft. Da stehen sie bei 0-14. Und das ist dann, ja, das sind dann die Teams, die einfach nochmal einen Schritt weiter sind, nochmal mehr Erfahrung haben, nochmal eine bessere Entscheidungsfindung haben am Ende. Und ja, wenn du in die Playoffs willst, dann musst du natürlich die Top-Teams schlagen. Klar, auch wenn es dann hier und da knapp war, ne, gegen Monaco ist es ja am Ende dann auch, sind es ja auch nur 2 Punkte. Aber trotzdem, da bist du einfach bei 0-14 gegen die Top-7 und das ist dann zu wenig.
Ihr habt es angesprochen, ja, die Punkte sind, die häufen sich, du verlierst die Spiele knapp, aber dennoch hast du bis fast Ende der Saison die Chance, in die Playoffs oder Play-Ins zu kommen. Spricht es natürlich auch für die Liga, die sehr ausgeglichen ist. Jan, findest du, dass auch die Euroleague sich weiterentwickelt von Jahr zu Jahr, also dass die Liga stärker wird?
Ja, ich glaube schon, der Spielstil verändert sich immer wieder. Ich glaube, die Liga, wie du sagst, in der Breite ist sehr stark. Also wenn du siehst, dass Mannschaften wie Partizan, Milano nicht in die Playoffs kommen, ne, das sind natürlich schon wirklich auch unfassbar teure und gute Kader, wenn man sich die anguckt. Ne? Und dann fehlt halt selbst so einer Mannschaft wie denen, fehlt dann was. Ne? Und auch bei Milano kann man ja sagen, da ist super viel Erfahrung auf dem Platz. Auch da, ne, hast du dann Verletzungen oder auch da ist viel im Entscheidungsfindungsprozess, in den offensiven Strategien, die da fehlen. Und daran siehst du, dass natürlich die Liga immer stärker wird. Und ich habe mir vorhin nochmal die Tabelle angeguckt, gerade auch von dem Hintergrund, dass es ja klar heißt, diese Liga wird nicht erweitert werden. Es drängen einfach andere Vereine. Ja? Es drängen Paris, es drängt vielleicht Dubai, da sind London mittelfristig. Und dann guckst du diese Tabelle an und dann sagst du dir, wer von den 18 Mannschaften, die dieses Jahr in der Euroleague ist, gehört denn da nicht rein? Ja? Und ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Also das sind alles Top-Teams, auch in Valencia, die ja da nur reinrutschen, weil der Eurocup-Sieger eben verzichtet. Aber auch die haben eine relativ gute Saison gespielt. Ja? Gerade am Anfang der Saison wirklich gut. Klar kann man fragen, braucht man 4 spanische Mannschaften, aber braucht man 2 Italiener? Natürlich braucht man 2 Italiener. Braucht man 2 Türken? Natürlich. 2 Griechen? Natürlich. Du brauchst 2 Deutsche, meiner Meinung nach auch. Ja? Und dann reden wir nochmal darüber, dass die Russen überhaupt nicht dabei sind mehr. Ne? Also da hast du ja normalerweise auch in der normalen Situation nochmal 2-3 Mannschaften. Also du siehst, der europäische Basketball an sich wird besser, entwickelt sich. Es gibt immer mehr gute Mannschaften in der Breite. Und ich denke, dass wir ja eigentlich früher oder später an dem Punkt sind, wo es wahrscheinlich 20, 25 Mannschaften sind, die einfach in die Euroleague gehören. Und das ist natürlich schon etwas, wie du sagst, ne? Das bestätigt, dass die Breite besser wird und dass man sich noch mehr herausheben muss, ne, mit dem, was man macht. Und Tobi sagt Geld. Ich glaube, ja, da sind viele Komponenten, die da zusammentun und eben nur Geld zeigt auch Milano, dass es nicht reicht.
Tobi, gib uns mal einen Einblick über die Medienperspektive. Wie ist die Euroleague angekommen bei Magenta Sport? Wie ist es? Wie hat sich der Einfluss der Weltmeister entwickelt? Also boomt es auch im TV-Bereich? Ich weiß, du darfst keine konkreten Zahlen nennen, aber bekommt ihr das auch mit?
Ja, du, ich, also klar, Zahlen kann ich nicht nennen, aber ich kenne tatsächlich auch die Zahlen nicht. Das wird vor allem natürlich am Ende der Saison dann raufgeschaut. Klar, jetzt kommen natürlich nochmal die Playoffs auch nochmal das Final Four. Das wird auch nochmal natürlich ja, Zuschauer anziehen, aber ja, es funktioniert auf jeden Fall. Ne? Bei Magenta gibt es die Konferenz am Donnerstag, das ist fantastisch. Also ich weiß nicht, ob ihr es mal geguckt habt, aber das macht einfach so unfassbar Bock. Ja, du hast ja, wie Jannis schon sagt, du hast einfach so viele Top-Mannschaften, du hast so viele geile Spieler Und dann setzt du dich am Donnerstag hin, weiß nicht, um 18.30 Uhr oder 19 Uhr, je nachdem, und kannst quasi 4-5 Stunden einfach europäischen Basketball gucken, der Spaß macht. Und das funktioniert auf jeden Fall super, klar. Und die Bayern sind auf jeden Fall ein Zugpferd. Die Weltmeister sind ein Zugpferd, hoffentlich bald die Olympiasieger. Insofern.
Pressure on.
Insofern, das klappt schon. Und lasst uns gerne nochmal nach dem Sommer zusammensetzen. Vielleicht kann ich euch ein paar Zahlen dann erzählen, was die Einschaltquote angeht. Aber genau, das weiß ich nicht. Da bin ich natürlich auch ein bisschen weit weg dann als Freelancer, sage ich mal.
Man hat ja auch immer entweder einen ehemaligen Bayern-Spieler oder einen deutschen Nationalspieler. Man hat immer irgendeinen, den man noch kennt aus der Vergangenheit, oder? In der Euroleague, in den verschiedensten Teams.
Ja, nee, ich meine, Deutschland, der Deutschland-Basketball ist angekommen, ist alle Welt schaut quasi auf Deutschland fast schon als Weltmeister. Und es entwickelt sich ja auch alles, nicht nur im Profibereich, auch im Jugendbereich. Die Nationalmannschaften im Jugendbereich waren so gut wie nie zuvor. Die U17 spielt diesen Sommer eine Weltmeisterschaft. Da entwickelt sich viel. Also wir kennen es ja noch aus anderen Zeiten, Janni. Insofern ist es schön zu sehen, dass man da eine Entwicklung an allen Ecken und Enden irgendwie mitbekommt. Noch vielleicht abschließend zur Euroleague. Neues Format mit den Play-Ins hat sich sicherlich ausgezahlt, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel so ein heißes Team wie Efes, ja, hat nochmal die Wende bekommen, darf jetzt quasi in den Playoffs spielen. Janni, für uns beide, wir kennen das Format nicht, aber so, wenn man von außen drauf schaut, ist schon nicht so schlecht gewählt.
Ist genial. Also desto mehr Mannschaften die Chance haben, am Ende des Jahres in die Postseason zu kommen, desto besser ist es. Ja, das ist, du weißt es selber, warum spielt man Basketball oder warum übt man diesen Sport aus, wenn man gewinnen will und wenn man lange natürlich theoretisch immer noch diese Chance haben will, Meister zu werden. Ne? Und wie du es sagst, ne? Das ist halt etwas, was FS jetzt sicherlich nochmal einen Run machen kann. Ne? Und das ist toll, dass da auch der 10. noch mit reinkommt. Da ist nochmal so ein kleines Pre-Tournament und da gibt es auch nochmal dann richtig zur Sache mit eben nur einem Spiel. Also ich finde auch in der NBA hast du das gesehen, dass das absolut richtig ist, dass das super viel Spaß macht. Und von daher, ja, finde es toll.
Das ist auch aus Mediensicht einfach fantastisch. Ne? Also wie lange standen wir jetzt da unten im BMW-Park auf dem Parkett und haben gesagt, so, die Bayern, sie haben noch die Chance, ne, aufs Play-In. Und das wäre ohne dieses Tournament eben nicht gewesen. Also bis Platz 15 war es ja wirklich, bis letzte Woche würde ich jetzt mal sagen, oder vor zwei Wochen hatten da ja fast alle Teams noch die Möglichkeit, irgendwie in die Playoffs zu rutschen. Und dann hast du jetzt durch diese Play-In-Spiele, das sind ja dann nochmal drei quasi Do-or-Die-Spiele, auch nochmal eine so unfassbare Spannung. Einfach nochmal Crunch-Time, das guckt sich ja wirklich jeder gerne an, ne? Wenn du weißt, okay, das ist jetzt das Spiel, das dir die Serie gegen Real Madrid beschert. So. Und das ist ja auch als neutraler Zuschauer einfach fantastisch. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich glaube, Adam Silver oder wer es da in die NBA gebracht hat, war auf jeden Fall, glaube ich, der beste Move und ja, ist fantastisch.
Ja, man sieht die Entwicklung. Also für mich war das erstmal so, ja, wieso macht man sowas und ja, wieso wird es ein neues Format, bla bla. Aber also es wäre schade, wenn jetzt ja diese Teams, die quasi hinten raus 7., 8., 9. und 10. geworden sind, nicht dabei gewesen wären in den Playoffs. Mega gute Entscheidung. Aber wir wollen jetzt trotzdem von euch wissen, wer steht am Ende im Top 4?
Final Four.
Wer darf anfangen?
Jan.
ja, auch wenn natürlich diese Play-In-Spiele noch ausstehen, wir die Paarung nicht alle perfekt vor der Nase haben. Ich glaube, Olympiakos und Real auf jeden Fall. Ich denke, Panathinaikos muss man eigentlich auch damit reinpacken. Oh, dann wird's, ohne dass ich jetzt den Playoff-Baum komplett vor mir habe.
Der kann sich ja auch noch verändern.
Ja, genau.
Da hast du noch Monaco, Fenerbahce, Maccabi, FS, also Baskonia. Es ist unglaublich, ja.
Also ich war jetzt gerade beim Spiel letzte Woche Real gegen Barca hier in Barcelona. Und auch wenn Barca sicherlich Probleme hat, sehr up and down immer wieder ist, ich habe das ganze Jahr gesagt, denen fehlt eigentlich so ein Ricky Rubio, also so ein Spieler, der auch wirklich kreieren kann für andere. Nun muss man sagen, Ricky Rubio ist zurzeit noch nicht Ricky Rubio. Aber er hat gerade in dem Spiel auch einen großen Schritt vorwärts gemacht, fand ich, kam rein, hat wirklich überragend gespielt, die Halle stand Kopf und Ich glaube, wenn du dem jetzt nochmal 2 Wochen Entwicklungszeit gibst, kann er vielleicht derjenige sein, der es den Unterschied macht. Und deswegen gehe ich da an der Stelle mit Barca.
Tobi?
Ja, ich würde, ich sehe es ähnlich, wird also klar, Real, glaube ich, sind wir uns alle einig. Panna würde ich auch mit dazu zählen. Olympiakos auch, ja, von den letzten 10 auch 9 gewonnen. Und ich will jetzt aber nicht, so wie Jan auch Barcelona nehmen, das wäre irgendwie blöd, deswegen sage ich jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach Fener. genau, ich nehme Fener als quasi vierte Mannschaft, die jetzt auch nochmal richtig, richtig gut gespielt haben, auch wenn sie jetzt gegen FS dann knapp verloren haben. Aber ja, die haben Barcelona geschlagen vor ein paar Wochen oder vor 3-4 Spielen. Also ich gehe mit Fener. Und Real haben sie, glaube ich, auch geschlagen. Ne? Also die letzten Wochen waren schon sehr stark.
Das ist ja eigentlich so beeindruckend, Steffen. Wir haben jetzt Mannschaften, die alles haben, um Champion zu werden. Beispielsweise Real Madrid mit Abstand bestes Net-Rating. Machen einfach mehr Punkte als der Gegner. Panathinaikos und Monaco sind unglaublich stark in der Defense. Wenn die anfangen, aggressiv rauszutreten, wenn da ein Lessor kommt oder wenn Mike James auch heiß läuft, dann können die das Ding gewinnen. Barcelona kann alles abfeuern, Olympiakos lässt den Ball laufen und Fenerbahce ist ein heißes Team und es ist unfassbar schwierig vorherzusagen, wie es da jetzt weitergehen kann.
Deswegen sagt man ja so schön, every game matters. Ja, also die Euroleague ist ein ganz besonderes Produkt und wir lieben es anzuschauen. Am liebsten wird man da natürlich noch mitspielen, aber das kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hin. Aber was Jan hinbekommen hat, ist, er kümmert sich um junge Talente und du hast auch Talente hier bei uns im Jugendprogramm in der Pro B. Die Jungs haben es geschafft, als jüngste Mannschaft aller Zeiten in die Pro B Playoffs zu kommen. Wie siehst du den Weg von Martin Kalou oder Ivan Katschenko hier bei München? Können die den nächsten Schritt gehen hier bei uns?
Ich glaube, beide gleichzeitig wird schwer. Ne? Am Ende des Tages muss man immer sagen, Bayern hat den Anspruch, Euroleague zu spielen und in der Euroleague erfolgreich zu sein. Das haben wir gerade eben lange besprochen. Und immer dann, wenn du, wenn das Nummer-1-Ziel Erfolg ist und Spiele gewinnen ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, junge Spieler auch in so einen Prozess einzubinden. Ne? Weil junge Spieler brauchen Vertrauen, junge Spieler müssen auf dem Feld Fehler machen. Ich glaube, du hattest es damals in Bamberg mit einem Trainer, der einfach gesagt hat, Steffen, mach jetzt einfach, mit Dirk, glaube ich. Ne? Ich bin ans College gegangen und habe mir da das Vertrauen geholt und hatte da die Chance, einfach viele Fehler zu machen auf dem Feld. Und ich glaube, das ist natürlich für einen so großen Verein und generell für Euroleague-Vereine sehr schwer, diese Bühne zu bieten. Und deswegen, und wenn du dann 2 wirklich so Ausnahmetalente hast, wie eben Kalou und Katschenkov, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, dass beide diesen Weg in dieser einen Mannschaft gehen. Ich glaube, das sieht man und deswegen muss man schauen, wie es da weitergeht. Aber die Pro B ist mittlerweile bei Bayern eine tolle Entwicklungsplattform mit Mutapcic, einer für mich oder vielleicht sogar der beste Ausbilder für die Jungs in dem Alter, den es gibt in Deutschland auf jeden Fall, vielleicht sogar in Europa. Sage ich jetzt nicht nur, weil er auch mich ausgebildet hat, aber da sind viele Spieler durchgegangen durch seine Hände, auch in diesem Jugendbereich. Und er hat auch dieses Jahr gezeigt, was er für einen Riesenschritt vorwärts gemacht hat mit den Jungs. Ja, also auch ein Ivan Wolf geht von irgendwie kaum Spielzeit in der NBBL letztes Jahr zu teilweise Starter und Topscorer in der Pro B dieses Jahr. Die Jungs machen da in dem Programm super Arbeit. Und da kann man sich wirklich mittlerweile glücklich schätzen, dass das da im Unterbau auch kommt und da werden noch viele weitere junge, gute Spieler nachkommen in den nächsten Jahren.
Tobi, kriegst du das auch so ein bisschen mit, so dass in Basketball Deutschland viele junge Talente nachkommen? Spricht man darüber, ey, da muss man ein Auge drauf werfen aus Sicht von Medien?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja immer spannend. Also dann sowieso in jeder Sportart, ne? Wenn du junge Talente siehst, die dann mal Spielzeit kriegen und dann aber wieder draußen sind und wenn du 3-4 Jahre später guckst, plötzlich, ja, wo sie dann gelandet sind, ne? Wie die Entwicklung ist. Also das sind ja auch die Geschichten letztendlich, die man gerne schreibt, ne? Und zu sehen, wo einer herkommt und dass es einer geschafft hat. Und ich glaube, Das werdet ihr beide ja auch bestätigen können, wie viel schaffen es am Ende, ne? Also ich meine, wie viele gibt es, wo man sagt in der Jugend, der schießt die Netze kaputt, der zerstört alle und dann geht's nicht raus über die Oberliga, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen haben wir dann natürlich immer ein Auge drauf, wer kann es schaffen und wer schafft es letztendlich. Das ist macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann mich da an diese St. Brown-Brüder erinnern, die ist natürlich jetzt Football, NFL, da haben wir mal bei Sport 1 gehabt. Also als ich war auch bei Sport 1, also ne, sorry, ist jetzt Football, aber das war genau das. Da hat, glaube ich, der Berater oder so vor 15 Jahren gesagt, hey, hier gibt's drei Brüder, weiß nicht, die sind 13, 14, Football verrückt, die sind mega geil, wollt ihr nicht irgendwie begleiten, so, ne, Langzeitgeschichte. Und dann hast du gesagt, boah, ist unsicher, weiß man ja nicht, weißt du, musst du rüberfliegen in die Staaten, die haben in Amerika gelebt und keine Ahnung, ich meine, die ich glaube, der eine ist ja nicht sogar NFL-Champ geworden, ich weiß es gar nicht, die haben eine Wahnsinnskarriere hingelegt, wir haben es nicht gemacht, aber rückblickend, weißt du, das wäre eine Story gewesen, hättest du die halt jahrelang begleitet und insofern ist das mit den Talenten, muss man da immer auch ein Auge drauf haben, ich sage jetzt mal aus Mediensicht, ne, weil, ja, da kann halt einer dabei sein, der ein Superstar wird. Und wenn du den von Anfang an begleitest, ist das spannend.
Dann werden Jan und ich dir mal ein paar Namen schicken nach dem Podcast und die du im Basketball vielleicht begleiten kannst und irgendwann mal groß rauskommst, weil du der Erste warst, der sie quasi medial verfolgt hat.
Ja, ich schreibe es auf.
Können wir drüber sprechen. Jetzt aber endlich der Weg in die BBL. In 5 Wochen, wir haben es angesprochen, warten die Playoffs auf uns. Die München haben noch ein toughes Programm mit Ulm, Ludwigsburg, dann noch 2-mal gegen Berlin, weil das eine Spiel ja damals verlegt wurde, wegen Schneechaos war das damals. Ist das harte Programm der Münchner eher die ideale Vorbereitung, weil sie jetzt eben keine Euroleague mehr haben auf die Playoffs? Janni?
Ja, ich glaube schon. Am Ende willst du natürlich lieber die, ich sag mal, vermeintlich schweren Gegner haben, ne? Du willst dich vorbereiten auf die Playoffs. Das muss ja auch Spaß machen und du musst ja auch wirklich gefordert werden, ne? Und ich glaube gerade, du hast ein paar ältere Jungs dabei, die eigentlich schon alles gesehen haben. Für die ist es natürlich auch immer dann so gerade zum Ende deiner Karriere, fand ich, wurde es immer schwieriger, ne? Dann sich so auf Spiele vorzubereiten, wo man eigentlich so dachte, naja, wenn wir jetzt mit der zweiten Mannschaft spielen, dann wird das auch irgendwie gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Jungs einfach dranbleiben, am Ball bleiben. Und da sind natürlich immer solche Sachen, ne? Wenn du weißt, okay, wir spielen am Wochenende gegen Alba oder eben gegen den Meister in Ulm oder vielleicht auch gegen so eine unangenehme Mannschaft wie Ludwigsburger, das ist natürlich auch dann leichter für die Spieler, fokussiert zu bleiben, sich darauf weiter vorzubereiten, weiter professionell daran zu gehen. Und gerade, wie du sagst, ne, nach so einer Situation, wo du ja viele BBL-Spiele, ich sag mal, vielleicht auch mal so ein bisschen übersehen hast, weil du dich eigentlich schon wieder auf das nächste Euroleague-Spiel gefreut hast als Spieler, ist natürlich schon wichtig, dass das jetzt nicht komplett abfällt. Und gerade für die, wo wir es vorhin besprochen haben, ne, die nicht jetzt in Deutschland irgendwie lange gespielt haben, unfassbar viele Mannschaften kommen, von denen noch nie was gehört haben. Von daher glaube ich schon, ist es eher ein Vorteil, dass man da noch einige schwierige Spiele oder auch wirklich gute Gegner vor der Brust hat.
Na, Tobi, was denkst du, wer wird das Rennen um Platz 1 gewinnen? Also wer wird mit Heimvorteil in die Playoffs gehen?
Ich glaube auf jeden Fall die Bayern. Also wir haben es ja gesehen, dass sie national doch nochmal ja auch eine Klasse für sich dann teilweise waren. Wir haben es beim Top 4, glaube ich, gesehen. Ne? Dann 2 souveräne Siege, Halbfinale und Finale. Sie ziehen jetzt lange schon die Kreise da oben in der Spitzenposition und ich glaube auf jeden Fall, dass sie es machen werden. Das hilft definitiv, dass die EU-League vorbei ist, wenngleich ich glaube, mich erinnere, dass es auch so nach Doppelspieltagen eigentlich immer okay war, auch in der BBL danach zu spielen. Vom Ergebnis her waren die Bayern, glaube ich, relativ gut, aber du hast diese Reisen einfach nicht mehr. Ne? Du hast eine ganz andere Regeneration, das könnt ihr noch besser sagen, als ich mit meiner geringen Erfahrung auf dem Court, aber das spricht ja erstmal...
Regenerieren tust du ja gut.
Ich regeneriere mein ganzes Leben. Und das hast du jetzt einfach nicht mehr. Ne? Also du hast ja eigentlich jetzt nur noch Gründe, dass es quasi noch besser läuft. Ne? Und das hat eh gut geklappt, glaube ich, in dieser Saison, auch dieser Spagat zwischen Euroleague und BBL. Da ist die Bilanz deutlich besser als in den vergangenen Jahren. Also ich sag, die Bayern beenden das Ganze auf Platz 1.
Ja, Laso hat natürlich da einen riesen Job gemacht, sehr viel rotiert. Also ich kann mich an kaum Spiele erinnern, wo Spieler über 30 Minuten gespielt haben. Und das hat am Anfang der Saison die ein oder andere Niederlage gekostet in der Liga. Wir haben drüber gesprochen in unserem Podcast. Aber im Endeffekt auf lange Sicht jetzt hinten raus sind die Spieler jetzt, man kann jetzt nicht sagen frisch, aber ich glaube, die sind ready eben auch für die Playoffs. Und Playoffs sind immer toughe Spiele. Ja. Mittlerweile mit dem Format 2-2-1, also du hast zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele und dann eventuell ein fünftes Spiel dann nochmal zu Hause. Janni, zu unserer Zeit waren es 1-1-1-1. Also siehst du da einen noch wichtigeren Vorteil oder nicht? Was ist besser für dich als Heimmannschaft? Ist es lieber, du spielst ein Spiel, dann spielst du auswärts, oder bist du lieber zweimal zu Hause? Für mich ist es echt schwer, sich da in die Situation reinzuversetzen, weil für uns war es ein anderes Format.
Ja, du sagst es. Ich meine, wir kennen das ja aus der NBA schon seit langer Zeit. Ich glaube auch, das ist hat beides seine Vor- und Nachteile. Ne? Also der Druck ist ja auch sehr hoch, wenn ich jetzt zwei Spiele ineinander gewinnen muss zu Hause, ne? als Heimmannschaft. Weil wenn ich jetzt eins verliere, dann fahre ich on the road und muss mindestens eins auswärts klauen. Versus andersrum war es natürlich immer viel Reiserei auch, und das hat natürlich auch mal so ein bisschen genervt dann. Aber du hast vielleicht dann im zweiten Spiel ein bisschen weniger Druck gehabt als jetzt. Ne? Und von daher, ich weiß nicht. Also ich glaube, das hat beides so seine Vor- und Nachteile, gerade auch aus Spielersicht. Aber natürlich willst du zu Hause spielen. Zu Hause ist das einfach so, dass man da besser spielt. Das ist einfach Teil des Sports. Und von daher macht das natürlich auch manchmal etwas, dass es ein bisschen schneller geht. Aber auch dann, ne, dann führst du 2-0, dann verlierst du zweimal auswärts, dann ist der Momentum komplett wieder weg. Also es ist keine einfache Aufgabe. Auch das 2-2-1 ist nicht unbedingt leichter als andersrum.
Ja, für mich war es zum Teil auch besser, in der Serie auswärts zu starten. Weil der Druck, wie du es gesagt hast, der ist enorm auf eine Heimmannschaft. Und ich war, also mit Bamberg, wir waren Meister, obwohl wir am Ende der Saison Siebter waren, weil wir wussten so, ey, wow, wir sind eine gute Mannschaft, wir wissen, was zu tun ist, um Spiele zu gewinnen. Und wir wissen auch, wenn wir das Ding bis ins vierte Viertel knapp halten, können wir das auswärts holen, weil der Druck eben enorm ist, als Heimmannschaft die Spiele zu gewinnen. Und ja, das war so ein bisschen aus meiner Sicht. Natürlich willst du vor eigenem Publikum spielen, willst du die entscheidenden Spiele zu Hause spielen. Und ja, im Endeffekt, ob es dann 2-2-1 ist oder 1-1-1 ist, ist jetzt erst einmal dahingestellt. Wer ist der größte Konkurrent, Tobi? Siehst du die Chemnitzer? Berlin ist ja doch ein bisschen am Struggeln gerade. Ulm als Meister darfst du nie vergessen.
Ja, du hast ja eigentlich alle genannt. Die drei, die ich dir jetzt wahrscheinlich auch gesagt
habe. Nee, aber du sollst ja nur einen sagen.
Ja, jetzt kommt die Expertise. Jetzt einfach hier easy peasy.
Das ist ja noch Würzburg. Würzburg, ja, die Mannschaft, Würzburg, die Überraschungsmannschaft wahrscheinlich. Ja.
Ich glaube, ich würde mit Chemnitz mitgehen, Ja, die machen mir jetzt persönlich irgendwie auch am meisten Spaß. Ihr habt das Spiel gesehen in München, oder? Dann kurz vorm Top 4, da waren sie, glaube ich, unter der Woche im BMW-Park, haben geführt, glaube ich, mit 18 oder so. Also fantastisch gespielt, guter Trainer, gute Mannschaft. Also ja, ich gehe mit Chemnitz als härtesten Konkurrent.
Ihr habt es zu Hause nicht gesehen, aber Jan schüttelt, hat genickt, aber als Tobi Chemnitz gesagt hast, würdest du auch mit Chemnitz gehen, dass die mal im Finale stehen? Oder denkst du, Berlin reißt sich nochmal zusammen, kein gutes Jahr gehabt, auch eine junge Point Guard-Rotation? Oder sagst du, Chemnitz, die ist die Mannschaft, die man dieses Jahr, glaube ich, im Finale sieht?
Also ich glaube, Berlin wird besser gerade in den letzten Wochen, auch deutliche Steigerungen, jetzt auch in der Euroleague nochmal ein, zwei ganz gute Spiele gemacht. Und die Sachen zumindest eng gestaltet. Aber ich bin auch sehr angetan von dem, was Chemnitz da dieses Jahr spielt. Ja, wirklich eine tolle Mannschaft, du hast es angesprochen. Ein toller Trainer, Pastore, der seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit macht. Jetzt dieses Jahr einfach noch mal eine besser funktionierende Mannschaft zusammengestellt hat. Ja, Würzburg ist auch interessant. Ich glaube, da sind auch ein paar Jungs, die echt sehr, sehr schwer zu stoppen sind, auch gerade für jemanden wie Bayern, ne? wenn die so sehr guardlastig in den Einzelaktionen auch sind, ist das immer sehr schwierig für so eine Mannschaft zu verteidigen, die sonst Team-Defense spielt und auf Euroleague-Niveau spielt. Aber ich glaube auch, wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann bin ich bei den Chemnitzern dieses Jahr.
Diese Chemnitzer, die spielen ja relativ viel Rock'n'Roll. Wenn man die jetzt in die ACB packen würde, Jan, du bist in Barcelona, du schaust dir viele Spiele an. Wie würden die abschneiden?
Boah, sehr schwierig. Ne? Das ist natürlich eine ganz anderer Spielstil auch in der ACB. Ne? Die ACB ist schon noch eine Liga, die raussticht aus dem europäischen Durchschnitt. Die spielen noch ein bisschen, ich würde es fast ein bisschen klassischeren Basketball nennen. Ne? Das ist noch ein bisschen physischer, da kann auch noch mal große Spieler, die vielleicht in Deutschland gar nicht mehr spielen können, könnten hier auf dem Niveau noch mitspielen. Deswegen, ich glaube, die bringen so eine Komponente, die es jetzt hier nicht so alltäglich ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie Ludwigsburg vor 10, 15 Jahren, ne? Die da auf einmal mit John Patrick so eine komplett andere Spielart reingebracht haben. Oder auch Ingos Freier Hagener, ne? Wo du dann auch als Bayern dahin gefahren bist und du hast die ganze Woche irgendwelche Sheldroads gemacht, ne, wo Helpside und Hilfe und dies und ich führe meinen Mann nach links und dann kommen die Hagener und du weißt aber überhaupt nicht, was die machen. Da bringt auf einmal ein Vierer den Ball nach vorne und der Dreier macht 18 Dribblings und wirft einen Fadeaway-Dreier und du weißt auch nicht, was kommt. Ne? Und ich glaube, das ist so, deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wenn du so eine Mannschaft hast, die einfach so, ich nenne es mal unkonventionellen Basketball spielt im Gegensatz zu allen anderen. Das kann man auch nicht vorbereiten, weil wenn du das nur einmal im Jahr für ein Spiel siehst, das kannst du auch nicht sagen, wir spielen jetzt mal im Training die Woche irgendwie ein bisschen anders. Das geht nicht. Und deswegen, da habe ich so Mannschaften, die, wie gesagt, anders Basketball spielen als der Rest, die können dann ganz viele Mannschaften einfach überraschen. Und ich glaube, das ist was Chemnitz natürlich hier auch machen könnte. Ich glaube, wir sehen das auch in Paris, die einfach anders Basketball spielen, die mit einer anderen Philosophie, also Thomas Isalohr, jemand, der einfach eine wirklich auch eigene Basketballphilosophie so ein bisschen entwickelt hat. Der hat das jetzt letztes Jahr eben in Deutschland gemacht, jetzt knüpft er dann nahtlos an in Frankreich und in Europa und so. Ne? Und von daher, ich glaube, immer wenn du Dinge neu denkst und sie auf so ein sehr professionelles Level hebst, dass das funktioniert, dann kannst du sehr viel machen.
Ist das ein Alleinstellungsmerkmal der Easy Credit BBL, dass so, sagen wir mal, kreative, neuartige Spielstile entwickelt werden können?
Ah, das ist eine gute Frage, ob das jetzt, ich glaube, du hast halt hier immer wieder Leute, die es einfach probieren. Ne? Also das wird ja auch oft aus einer, ich nenne es jetzt mal Not geboren. Ne? Also du kannst jetzt, denk mal, John Patrick hatte früher nicht das Geld, um jetzt zu sagen, ich hole mir jetzt noch irgendwie zwei dicke Center. Wir haben ja früher gesagt, jeder Zentimeter kostet extra. Ne? Und dann
oder einen Jan Jagler.
Genau. Und dann musstest du natürlich kreative Wege finden, mit deinem Defizit umzugehen. Ne? Und dann hat er einfach diesen Spielstil entwickelt, der unfassbar schnell war und der natürlich viel mehr auf dann auch sehr agilen Großen gefundet war. Und das hat das verändert, das Spiel. Das hat das sicherlich in Deutschland auf jeden Fall verändert. Und wir sehen in Deutschland immer wieder Trainer, die es versuchen und die da eben aus der Not eine Tugend machen. Und das ist sicherlich was wir in Deutschland haben und immer wieder sehen. Ja.
Tobi, wer steigt ab?
Boah!
Das ist tough. Ich weiß, ich habe mir auch die Spielpläne mal angeguckt, der Mannschaften, die da unten stehen. Also ich konnte mich auch nicht festlegen, wer den Weg gehen wird in die zweite Liga. Aber hast du da vielleicht so eine kleine Vorahnung für uns?
Sollen wir Alex Vogel ärgern und sagen Heidelberg?
Ja, die sind heiß, Mann. Die sind richtig heiß. Ingo Freier hat gezündet, Mann. Der hat die Lunte angezündet. Ich weiß nicht, ob du die da mal runterkriegst.
Ja. Da spielt der Paul, die wollen wir nicht, dass die runtergehen.
Nein, deswegen habe ich ja gesagt, wollen wir Alex Vogel ärgern, aber ja, du, ich mache den Easy Choice, Tübingen.
Tübingen und Crailsheim, so wie sie
Crailsheim jetzt da stehen. Crailsheim, ja.
Okay. Janni, hast du dich ja ein bisschen, hast du mal reingefuchst, wie die Spiele laufen da?
Ein bisschen. Vor allen Dingen mit Heidelberg ein bisschen auseinandergesetzt. Die haben auch noch ein relativ straffes Programm, fand ich. Aber die sind schon, also wie gesagt, das läuft irgendwie gerade. Ne? Also Ingo hat da irgendwie was gefunden. Ingo findet ja meistens irgendwas, um so eine Mannschaft nochmal Leben zu geben. Und er hat den Jungs irgendwie Leben eingehaucht und das funktioniert ja gerade. Ja, ich weiß nicht. Auch Rostock scheint sich so ein bisschen gefangen zu haben. Ne? Das ist aber auch Crailsheim hat ein paar gute Spiele gemacht. Ich glaube, das ist da unten fast genauso spannend wie oder fast noch spannender als das, was oben gerade passiert. Weil es natürlich auch viel mehr Bedeutung noch hat, ob ich jetzt vielleicht mal in die Playoffs reinrutsche oder nicht. Ich glaube, das ist dann am Ende nicht lebensgefährlich, aber abzusteigen ist natürlich dann schon echt eine ganz große Veränderung und das ist auch ein Druck, der natürlich da unten auf den Spielern herrscht. Das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Ich war eigentlich nie in so einer Situation, Steffen, ich weiß nicht, ob du das mal mitgemacht hast, aber das ist schon, glaube ich, nochmal anderer Basketball, als wie wir es gewohnt waren, wo es eigentlich meistens darum geht, werde ich jetzt, habe ich Heimrecht oder werde ich Meister oder nicht. Ne? Und aber ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass Heidelberg es schafft. Ich kann mir vorstellen, dass Rostock es schafft. Mal gucken, ob Göttingen nochmal da richtig reinrutscht, aber ja.
Ja, spannende Liga, ähnlich wie in der Euroleague, also immer was los und dafür lieben wir diesen Sport. Die Bayern übrigens in Heidelberg am Sonntag um 15.30 Uhr und dann das nächste Heimspiel am 28.04. auch ein Sonntag um 18.30 Uhr hier im BMW-Park gegen Tübingen. Also alles Spiele, die die Jungs natürlich nicht unterschätzen dürfen, aber die werden nicht einfach, weil die beiden Teams eben auch um den Abstieg kämpfen. Euch beiden vielen, vielen Dank. Jensi, dir natürlich auch. Du hast wieder sensationelle Insights gebracht und Statistiken, was auch immer. Tobi, du gibst mir ein Versprechen, dass du in den nächsten 5 Wochen 4-mal zum Training gehst?
Ja. Oh Gott. Nee, versprechen kann ich es nicht. Ich probiere es auf jeden Fall. Ich liebe es, aber es ist halt mit, ihr kennt das ja alle, mit Family und Job dann doch auch immer schwierig, dann einmal die Woche zum Basketball zu gehen.
Ja, aber die Ausrede Euroleague gilt ja jetzt nicht mehr.
Da hast du vollkommen recht, die gilt nicht mehr.
Jetzt kannst du einen richtigen Reiz setzen.
Ich komme mal zu euch. Was ist das? Was habt ihr gesagt? Ü50 oder?
Ü35.
Ü35. Ich warte auf die Einladung.
Ja, der Janni hält sich sicherlich auch für den Barcelona, weil ab und zu kommt er schon hier auch wieder nach München. Deutsche Meisterschaft steht dann irgendwann an im Juni. Also der muss sich schon auch fit halten, so ist nicht.
Ja.
Letztes Training waren wir 18 Leute.
Stark, so muss sein. So muss sein.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören, sehen uns hier irgendwann im Basketball-Kosmos. Euch viel Spaß. Jens, dir Skifahren ist jetzt vorbei, ne?
Es geht noch.
Es geht immer noch, das gibt's ja nicht.
Der Zugspitze geht's immer noch.
Also, danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.